Die Schüler werden verstehen, dass sie den Weg zu ihren Zielen nicht alleine gehen können. Dafür immer eine Gruppe, ein Netzwerk brauchen. Natürlich auch, wie man sich gegen negative Einflüsse von außen schützen kann, um fokussierter seinen eigenen Weg zu gehen und seinem Herzen zu folgen. Und Selbstvertrauen tanken die Jugendlichen in diesem Vortrag mit Sicherheit. Mein heutiger Gast hat dies nicht nur gesagt, sondern lebt es jeden Tag vor. Ob als Redner, Coach, Autor oder Experte, hat er es verstanden, tausende Menschen, Unternehmen, Mannschaften mit auf eine Reise zu nehmen und sie zu begeistern und zu bereichern. Dabei war sein eigener Lebensweg alles andere als glatt. Er hat aber nie aufgehört zu träumen und sich der Unterstützung von Menschen letztendlich verschrieben. Servus, lieber Steffen Kirchner. Ich freue mich sehr, dass du mit an Bord bist und auf unsere heutige gemeinsame Zeit.
Servus, lieber Felix. Sehr schön, dass du mich in meiner Heimatsprache sozusagen begrüßt.
Freue mich, bei dir sein zu dürfen. Das war sehr, ja, danke schön. Danke dir. Das war selbstverständlich. Das musste auf jeden Fall rein. Und ich sehe dich so ganz, ganz hell erleuchtet, wunderschön mit blauem Himmel draußen.
Das bin ich, das ist gar nicht die Umgebung.
Ah, okay. Wo ist das denn? Wo sehe ich dich denn gerade?
Ja, genau, nee, stimmt. Ja. Ich bin draußen, das Wetter ist hier immer schön. Genau, ich sitze auf Teneriffa, ich bin im Winter, ich wollte es schon seit Jahren umsetzen. Und die Corona-Zeit hat das jetzt, sage ich mal, schneller möglich gemacht, weil sich mein Geschäft und mein Beruf sozusagen ja jetzt noch mehr digitalisiert hat als davor schon. Ja. Und von dem her bin ich jetzt noch ortsunabhängiger und deswegen verbringe ich die kalten Wintermonate so von November, Dezember bis Anfang Mitte April verbringe ich hier im Süden auf Teneriffa.
Wunderschön.
Wir haben hier unsere eigene Bude und es ist ein schönes Leben.
Ja, es sei euch gegönnt. Sehr, sehr, sehr schön. Und du hast es angespielt. Die Pandemie trägt sozusagen an der Stelle auch im positiven Sinne zu den Umständen denn, bei. Ja, wir starten mit einem kleinen Rückblick. Im Intro klang es ja auch schon ein bisschen an. Was meinte ich denn mit diesem Vortrag, wo du und wo ich dich zitiert habe mit, naja, auf jeden Fall werden Jugendliche positiv gestimmter, selbstbewusster, hungriger, wie auch immer, rausgehen. Ich meine damit, und da haben wir uns sozusagen in Anführungszeichen kennengelernt, du warst damals 33-jährig, lang, lang ist es her, kleiner Rückblick. 12. September 2014, das war nicht der einzige Tag, du bist eingeladen gewesen von der Lions-Stiftung, Ud-Lande-Stiftung, damals im schönen Husum in meiner Heimatstadt an einem Gymnasium eingeladen gewesen zu Workshops und Impulsvorträgen. Und der Impulsvortrag, der jetzt auch gerade zitiert worden ist im Intro, richtete sich damals ja im Grunde genommen an die Eltern, vor allen Dingen an die erwachsene Welt, mit dem Titel Unmotivierte Kinder gibt es nicht. Damals warst du aktuell sozusagen bekannt für dein Buch Spielregeln, unter anderem bekannt Spielregeln für Gewinner. Und ich erinnere mich, und das vielleicht zu Anfang, lass uns das einmal aufklären, ich erinnere mich, dass du dich damals, und wenn ich mich dunkel erinnere, dann korrigiere mich gerne, mit den Bezeichnungen Coach, Motivation, Motivationscoach etwas schwer getan hast. Was ist denn heute am zielführendsten, dich zu beschreiben?
Genau, also ich erinnere mich tatsächlich an die Veranstaltung noch ganz gut, weil das damals über eine befreundete Kollegin, über die Christina Kropp, die ja auch in Husum nach wie vor als Coach, glaube ich, sehr aktiv ist, wurde das indirekt initiiert sozusagen, weil die Teil auch meiner Seminare war und so weiter, deswegen kann ich mich da schon noch erinnern. Also die Bezeichnung, die ich damals nicht mochte, die ich auch bis heute nicht so mag, ist der Motivationstrainer.
Ah ja.
Motivation kann man gar nicht trainieren. Motivation ist keine Fähigkeit. Ja. Motivation ist ein Potenzial, das ein Mensch hat. Und es geht nicht darum, Motivation besser zu machen, sondern es geht darum, diese Motivation, die jeder Mensch ja mitbringt, zu entdecken. Ja. Und wenn ich sie denn entdeckt habe, ja, also Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, wie man so schön sagt, also das zu erkennen, um es dann zur Entfaltung zu bringen, dann groß zu machen und dann eben was draus zu machen, sei es eine berufliche Orientierung oder was auch immer. Mhm. Du hast recht, damals bin ich sehr stark über dieses Thema Motivation gekommen. Das war damals so meine Kernpositionierung. Mhm. Die Motivation war eigentlich auch der zweite Schritt. Zuerst kam ich über das Mentaltraining. Das kann man übrigens tatsächlich trainieren. Das ist tatsächlich eine Fähigkeit. Es gibt mentale Muskeln. Ja. Die Willenskraft, Disziplin und so weiter. Und irgendwann ist mir aber auch bewusst geworden, okay, es ist alles sind Teile eines großen Ganzen. Die Motivation, dann diese mentalen Aspekte wie Disziplin, Willenskraft, Fokussierungsfähigkeit sind Teile der Persönlichkeit.
Ja.
Und heute würde ich mich, wenn du mich fragst, würde ich mich als eher als Persönlichkeitstrainer, als Persönlichkeitscoach sozusagen sehen, oder du kannst es auch Life-Coach nennen, aber ich trainiere die Persönlichkeit oder helfe den Menschen, wie sie ihre Persönlichkeit trainieren können. Also das große Ganze, das hat verschiedene Ebenen, deswegen gibt es ja auch diesen Stern von mir, dieses Modell, wo ich diese 5 Ebenen der Persönlichkeit darstelle und den Leuten Strategien zeige, wie sie erkennen können, an welcher Stelle muss ich denn eigentlich ansetzen, weil ich schon auch festgestellt habe, dass viele Leute oft sehr fleißig und hart auch an sich arbeiten, aber nicht unbedingt an der richtigen Stelle.
Ja.
Und sich dann auch die Frage stellen, Mensch, ich mache seit Jahren Persönlichkeitsentwicklung, dachte ich, und ein Seminar nach dem anderen und 40 Bücher gelesen und immer noch das gleiche Problem.
Ja.
Es liegt oftmals, dass sie das System nicht so verstehen. Ich versuche ihnen das System zu zeigen.
Ja, Deklination ist an der Stelle, glaube ich, auch ein wichtiges Stichwort. Und wir werden sicherlich auch, die Hörerinnen und Hörer mögen uns das oder in dem Fall mir, nachsehen, vielleicht auch noch mal einmal vor- und zurückspringen. Du hast es gerade angesprochen, du hast das Modell des Lebenssterns angesprochen. Herzlichen Dank dafür, da kommen wir auf jeden Fall noch zu an der Stelle. Und du hast vor allen Dingen auch das Thema Life-Coaching, Life-Changing möchte ich vielleicht auch noch ergänzen, kommen wir auch noch zu, angesprochen damals, und das ist so hängen geblieben, nebst einer Übung, die wir gemeinsam gemacht haben. Und genau wie du es gerade aufbereitet hast, was stört dich eigentlich an Begrifflichkeiten und wie auch Selbsterkenntnis zum Beispiel, was steckt eigentlich in den Worten drin und was kann man alleine schon aus der Deklination ziehen? Es ging dir damals ganz stark auch, du hast es gesagt, mit der Motivation ist das so eine Kernbotschaft gewesen, aber um das Thema Ängste und Aufgeben, um diese Attribuierung in dem Fall gerichtet an die Eltern, an die Erwachsenenwelt oder eben am Nachmittag in den Workshops mit den Kindern und Jugendlichen. Und ich werde nie vergessen, und das war für mich die Inspiration, möchte ich so sagen, das Motivierendste, möchte ich sagen, an der Stelle, dass wir alle mit dem Gefühl rausgegangen sind, ja, man kann ein definitiv erfülltes Leben führen, wenn man denn seinen Träumen, Visionen und Zielen im weitesten nachgeht. Und ich möchte noch einen Halbsatz oder Satz mehr da ranhängen und dann gerne mit dir dazu einmal ins Gespräch kommen. Und es gilt aber an den Talenten und Stärken, so sagt Steffen Kirchner, zu arbeiten und weniger darum, an den Schwächen herumzudoktern oder herumdoktern. Wenn wir jetzt gerade den Fokus haben, Kinder und Jugendliche samt Umfeld, welche Punkte gilt es denn so, insbesondere dabei zu achten, diesen seinen Träumen, ihren Träumen, Visionen, Zielen nachgehen zu können?
Fragst du jetzt aus der Sicht für Jugendliche oder aus der Sicht für die Eltern, die diese Menschen entwickeln wollen?
Das ja, ist nämlich Entschuldigung, genau, aus der Sicht für Jugendliche. Also das ist ein bisschen angesprochen okay. An die Stelle, die gehen ja auf jeden Fall, hast du gesagt, mit einem selbstbewussteren Wesen aus diesem Vortrag raus, aus dem jeweiligen Vortrag raus und tanken Kraft. Und wenn es darum geht, und im Hintergrund habe ich so im Kopf eine ganz unterschiedliche Herkunft, eine ganz unterschiedliche Schicht, ein ganz unterschiedliches Umfeld. Und wie kann ich das auf die Straße bringen, als Kind und Jugendlicher in dem Fall, dem ja, nachzugehen?
Verstehe. Ja, verstehe. Okay, also alles geht erstmal los mit einer grundsätzlichen Überzeugung. Denn wenn ein Mensch die falsche Überzeugung hat, hilft es ihm auch nichts zu sagen, du musst da Ziele setzen und wie man Ziele formuliert. Mhm. Und die grundsätzliche Überzeugung ist, ja, auch für dich ist es möglich. und das ist tatsächlich wirklich ein elementarer Punkt, Felix, weil ich merke, dass viele junge Menschen diese Überzeugung nicht mehr haben. Ich kann mich auch erinnern, tatsächlich auch nach einer Schülerveranstaltung irgendwann mal kamen, es waren damals 7., 8. Klassen, kam irgendein 14-jähriger Junge auch zu mir und der hat gewartet, bis alle weg waren. Ja, du weißt danach, da ist dann immer viel los und die wollen vielleicht Unterschriften oder noch reden und so weiter. Und er hat wirklich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, ist er da allein im Eck gestanden, hat gewartet, bis alle draußen waren und dann kam der noch zu mir und hat gefragt, ob er mich noch was fragen darf. Da habe ich gesagt, klar. Und dann sagt er zu mir, ich möchte von dir nur eins wissen. Glaubst du, dass ich die Welt verändern kann?
Mhm.
Und ich weiß ganz genau, wie schwer der sich getan hat, diese Frage zu stellen. Weil wenn du das normalerweise draußen in der Welt Leuten sagst, vor allem als Kind
ja.
oder als Jugendlicher, dann wirst du erstmal schief angeschaut und wirst eigentlich fast ein bisschen belächelt oder vielleicht sogar ausgelacht. So nach dem Motto, ja, natürlich, gerade du wirst jetzt die Welt verändern. Und das ist dramatisch, weil tatsächlich besitzt jeder Mensch, ich nenne das ein Geschenk, ehrlich gesagt mehrere Geschenke, aber das Geschenk ist eine Kombination aus deinen Leidenschaften. Jeder Mensch hat Leidenschaften, also wofür er brennt, aus Persönlichkeitsanteilen, also Dinge, die man mitbringt, an Fähigkeiten, einer Gabe sozusagen, auch Talente könnte man das auch nennen, ein Stück weit. Und daraus ergibt sich dann in der Kombination, das ist jetzt ein bisschen komplexer noch, aber dieses Geschenk. Und dieses Geschenk, es geht darum, das in die Welt zu bringen. Und wenn ich das in die Welt bringe, auf meine Art und Weise, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann wird das Leben mir alle Türen öffnen. Wenn ich dieses Geschenk aber ignoriere und in eine falsche Richtung laufe, wird das Leben ein Kampf an der Stelle. Dann ist es, wie wenn ich mit so einem Gummi-Expander, ne, also so, versuche vorwärts zu laufen. Ich komme schon vielleicht ein bisschen vorwärts, aber es ist sehr anstrengend. Und wehe ich höre auf, dann komme ich gleich wieder 7 Schritte rückwärts. Und das ist die wichtigste Message. Ja, du kannst die Welt verändern. Ja. Und es muss gar nicht die ganze Welt sein, sondern es kann auch ein kleiner Teil sein. Und dafür ist es wichtig, wirklich zu erkennen, du musst niemand werden. Du musst nicht, diese schlimmste Frage, die man jungen Menschen stellen kann, was wirst du mal, wenn du mal später mal groß bist? Der muss nichts werden. Da ist schon alles da. Das ist wie, ich vergleiche das mit einem Samenkörnchen von so einem Baum. Wenn du in diesem Samenkörnchen, das winzig kleines und das sehr weit entfernt ist von einem Baum, rein optisch, ist alles drin, was dieser Baum braucht, grundsätzlich mal, um ein großer Baum zu werden. Worum du dich kümmern musst, ist nicht das Samenkörnchen. Worum du dich kümmern darfst, ist, dass du das an der richtigen Stelle einpflanzt, dass du es auch einpflanzt und dass du dich dann drum kümmerst, dass du es also mit genügend Licht, mit genügend Wasser, Nährstoffen, Sauerstoff und so weiter versorgst. Das heißt, du bist der Gärtner. Und du musst das Samenkörnchen nicht anschreien, du musst nicht dran ziehen, du musst nichts Besonderes machen. Das wächst von ganz alleine. Und dieses Potenzial bringt jeder Mensch mit. Und das ist mal die allererste Grundüberzeugung. Es ist alles in dir, was du brauchst, um ein auf deine Art erfolgreiches und auch glückliches Leben führen zu können. Vollkommen egal, ob das in deiner Familie schon vorgelebt wurde, ob das genetisch veranlagt ist, ist völlig, völlig wurscht. Und es ist auch vollkommen egal, wo du herkommst, wie deine Sozialisierung war. Es gibt viele, viele Studien, die das bewiesen haben, weltweit, dass unsere Biografie, die wir so haben, nicht gleichbedeutend mit unserem Schicksal ist. Weder im Positiven noch im Negativen. Es gibt auch Menschen mit hervorragenden Rahmenbedingungen und einer hervorragenden Biografie bisher, die es geschafft haben, ihr Leben gegen die Wand zu fahren und andersrum genauso. So, also das heißt, ja, es ist möglich. Und das Zweite ist dann natürlich die Orientierung. Das heißt, ich brauche Orientierung in zwei Richtungen. Erstens mal, wer bin ich? Das heißt, was habe ich denn eigentlich für Fähigkeiten, für Talente, für Stärken? Das ist tatsächlich Arbeit, sich dann mal damit zu beschäftigen, weil leider unser Schulsystem, und das ist keine Kritik an Lehrern, das ist wirklich eine Systemfrage, nicht unbedingt darauf ausgerichtet ist, die Potenziale von Schülern zu erkennen. Wenn du 12, 13 Jahre in der Schule warst, hast du dich überwiegend mit den Dingen beschäftigt, die du nicht so gut konntest, sei es durch Nachhilfeunterricht und so weiter und so fort. Im Studium ist leider teilweise noch das Gleiche. Das heißt, die jungen Menschen gehen teilweise entweder aus der Schule oder aus dem Studium, manchmal auch aus der Ausbildung und wissen, was sie nicht so gut können und auch nicht so gut gerne wollen vielleicht, aber sie wissen nicht so richtig, was sind ihre Talente, Begabungen und größten Freuden.
Ja.
Also das heißt Selbsterkenntnis, auch hier beschäftige dich mit dir, was steckt da eigentlich drin? Und das Dritte sind natürlich wirklich die Ziele. Also das heißt im Außen, der Prozess. Okay, also das heißt, ich habe mal eine Vision, einen Traum zum Beispiel. Der muss weder realistisch sein, noch 100% messbar sein. Ich nenne das einen Leuchtturm. Ja, ein Leuchtturm, der mich bei Wind und Wetter und auch bei Dunkelheit trotzdem orientiert, wo ich sage, grob in die Richtung will ich. Ich weiß noch nicht genau, was dort ist, aber in die Richtung möchte ich. Und das dann runterbrechen, ich nenne das Inselziele, das könnte man sagen, sind Zwischenziele, Jahresziele, Monatsziele, wo du dann sagst, okay, wenn ich so eine Art von Leben haben will, wo ich, so soll mein Alltag aussehen, dieses Lebensgefühl möchte ich haben, das könnte der Leuchtturm sein. Okay, dann möchte ich auch einen entsprechenden Beruf haben. Okay, eine Berufsvorstellung wäre dieses, eine Berufsvorstellung wäre jenes vielleicht. Okay, dafür muss ich das lernen, dafür muss ich ein Buch lesen, eine Ausbildung machen. Und so, jetzt kann ich das strukturieren. Ich brauche also eine Struktur, einen Plan sozusagen.
Ja. Ja.
Und wenn das zusammenkommt, dann wird da eine richtig coole Reise draus sozusagen. Ne?
An der Stelle, ja.
Ja.
Ja, okay. Sorry, alles gut. An der Stelle einmal kurz zwischengefragt, weil du hast es schon angesprochen und Stichwort Überzeugung, Stichwort Orientierung und Ziele. Und wenn wir jetzt den Mittelteil Orientierung einmal rausnehmen, du hast ja auch gerade gefragt, als ich ein bisschen eingeleitet habe so, und da noch ein bisschen unklar an der Stelle warst, hast du mich sortiert und hast gefragt, aus welcher Sicht fragst du jetzt? Und wenn ich jetzt aus der anderen Sicht frage, Orientierung, wie kann ich Orientierung geben? Also als Elternhaushalt, als Angehörige, als Freunde und natürlich auch insbesondere als System. Wir beide sind ja nun ziemlich exakt gleich jung an der Stelle und haben das gleiche Schulsystem erlebt. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, du hast mir gerade auch komplett aus der Seele gesprochen. Ich mache persönlich jetzt Schule nicht für in irgendeiner Form das Scheitern im Allgemeinen oder das mal links und mal rechts gehen verantwortlich. Das wäre jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen ins Regal. Aber für das defizitorientierte und weniger ressourcenorientierte teilweise denn ja schon. Und Stichwort Talente schlummern in jedem von uns und es gilt es, das zur Entfaltung zu bringen. Wie sehr bist du an der Stelle heute auch gefragt? Wie sehr kannst du dich da einbringen? Und wenn es mal nicht gefragt ist an der Stelle, wie sehr gelingt es dir doch, diese Botschaften auch denn zu platzieren an das Umfeld an der Stelle, was auch immer Umfeld ist im Bereich Orientierung?
Also, es gibt ja zwei Welten, in denen jeder Mensch lebt. Eine äußere und eine innere Welt. Mhm. Und diese äußere Welt, das sind unsere ganzen Interessen und da ist natürlich auch das System, in das wir eingebettet sind. Sei es jetzt in dem Beispiel von dir das Schulsystem oder nennen wir es mal eher das Bildungssystem, das ist ja auch ein viel größerer Bereich, ja, weil das Bildungssystem generell mit dieser Perspektive und Herangehensweise arbeitet, nicht nur das Schulsystem. Aber natürlich auch andere Systeme gibt es im Umfeld, wo wir merken mittlerweile in der neuen Zeit, dass diese Systeme, die mal erschaffen wurden, alle ihre Daseinsberechtigung hatten, aber auch alle so ein bisschen ins Wanken kommen. Sei es das Rentensystem, das Bankensystem, das Geldsystem, teilweise politische Systeme, das Steuersystem, also diese ganzen Systeme, Gesundheitssystem hätte ich fast vergessen, ja. Wir merken alles eigentlich ganz gut. Okay, aber irgendwo müssen wir es updaten, nennen wir es mal so, okay? Ja. Und was wir verstehen dürfen ist, also ich sage es mal an einem Bild, in München bei uns, da gibt es so eine Straße, da ist immer Stau, immer, die ganze Zeit. Und da gibt es so eine Stelle, und da stehst du dann, da ist auf der rechten Seite so ein riesiges, so ein Plakat. Und dort steht dann, sie stehen nicht im Stau, sie sind der Stau.
Ja.
Und das ist das, was ich jetzt dazu sagen will. Das heißt, es gibt nicht ein System, sondern wir sind das System. Wir machen das System. Jetzt kann natürlich einer sagen, ja, Entschuldigung, aber das System habe ich ja nicht gemacht. Nein, aber du bist ja Teil des Systems. Und somit bist du auch mit das System. Also was ich damit sagen will, ist, wir dürfen nicht darauf warten, dass das System ändert, sondern wir müssen das System ändern. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja gut, wie soll ich denn das machen? Ja, kann ich das Bildungssystem ändern?
Ja.
Nee, im Großen und Ganzen vielleicht erstmal noch nicht, aber zu Hause. Das war deine Ausgangsfrage aus der Perspektive jetzt mal eines Lehrers oder einer Mama oder eines Vaters zum Beispiel. Was kann ich denn da tun? Okay, es gibt ein Bildungssystem in der Schule. Das ist äußeres System, da habe ich nicht so richtig viel Einfluss drauf, vielleicht ein bisschen. Aber es gibt auch ein Bildungssystem zu Hause. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, was ja auch bildet, weil Bildung ist ja sehr vieles. Es geht ja nicht nur um Information, sondern es geht ja auch um Charakterbildung. Es geht um Persönlichkeitsbildung. Da spielt also mehr zusammen.
Ja.
Und wenn ich jetzt mal sehe, ich meine, ich bin auch durch dieses Bildungssystem durchgegangen. Jetzt muss ich sagen, okay, das war vielleicht nicht optimal, aber aus mir ist ja trotzdem noch was geworden.
So ist es, genau.
Ja. So, das ist aber nicht Schuld, weder Verdienst des Systems, sondern das ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Dingen, da wo auch ich sehr viel dazu, ich habe was draus gemacht, so zum Schluss. Und ich habe natürlich auch tolle Eltern gehabt, die an der Stelle auch unterstützt haben und die einen anderen Rahmen zusätzlich gebaut haben. Da gab es eine Bildung auf einer anderen Seite. Und ich erzähle es da am besten, das geht am schnellsten auch mit einer Geschichte. Es war in der Schweiz, da haben wir ähnliche Probleme. War eine Schülerveranstaltung und Elternveranstaltung, wie bei euch in Husum auch. Vormittags die Schüler, waren 700, 800 Schüler, abends die Eltern.
Ja.
Abends, ich sitze an meinem Büchertisch, ne, bin eine halbe Stunde vor der Veranstaltung da, alle Eltern strömen schon rein. Ich warte, bis alle da sitzen, kommt eine Mutter zu mir an den Tisch und sagt, ja, also ich will Ihnen eins sagen, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Zeit, um hier zu sein, aber das höre ich mir jetzt mal ein bisschen an, was Sie erzählen, weil meine Tochter ist heute das erste Mal nach 8 Jahren wirklich von der Schule heimgekommen. Das würde ich schon mal gerne interessieren, was Sie dir erzählt haben, was ich da irgendwie seit Jahren nicht hinkriege. So, sage ich, okay, würde mich freuen, wenn Sie vielleicht auch bis zum Schluss bleiben, mir dann ein Feedback geben auf den Vortrag. Ja, okay, Sie schaut mal. So, dann ist sie weg. 2 Stunden geht mein Vortrag. Danach kommt sie tatsächlich an den Tisch und sagt, ja, doch, also sie muss sagen, der Vortrag, der hat ihr gefallen, hat sie inspiriert. Aber eine Sache gibt es doch, die habe ich jetzt nicht beantwortet und die würde sie jetzt schon noch wissen. Hat sie gesagt, was kann ich denn jetzt aber machen, dass meine Tochter, ja, die ist in der 8. Klasse, was kann ich denn machen, dass die jetzt endlich mal auch trotzdem mit Freude so durchs Schulleben geht und dass sie mal endlich voll motiviert auch für die Schule lernt und dass sie sich mal klare Ziele setzt und mal weiß, was sie in ihrem Leben überhaupt will. Und dass sie sich endlich auch mal eine berufliche Perspektive aussucht, die ihr Freude macht und wo sie dann dran arbeitet und klare Ziele hat. Und vor allem, dass sie mal dankbar ist für das, was sie eigentlich in ihrem Leben auch hat und dass sie nicht so kritisch mit sich selbst ist und mit ihrem Körper und überall rummeckert. Dann habe ich gesagt, ganz kurz eine Frage. Wollen wir mal ganz kurz über Sie reden? Lieben Sie Ihr Leben? Wenn Sie morgens in der Früh aufstehen, gehen Sie in einem Beruf nach, wo Sie morgens schon mit Freude in diesen Tag reingehen und sich am Sonntag schon auf Montag freuen, weil es wieder weitergeht. Leben Sie in einer erfüllenden Partnerschaft und Beziehung. Lieben Sie Ihren Körper und sind Sie dankbar für das, was Sie haben. Und wenn Sie jetzt auf jede dieser Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, mit einem ganz klaren Ja antworten können, dann reden wir über Ihre Tochter. Wenn Sie nur mit einer Antwort ein Ja geben, dann reden wir zuerst über Sie. Hat jetzt nicht unbedingt zur Stimmung beigetragen, muss ich dazu sagen, aber ist angekommen. Was ich damit sagen will, ist ganz einfach, was kann ich für Jugendliche tun, wenn ich jetzt ein Erwachsener bin, Teil des Systems, ich lebe es vor.
Ja.
Menschen orientieren sich, also unser Unterbewusstsein, was uns ja überwiegend führt, 95-99% unserer Gedanken entstehen aus dem Unterbewusstsein, somit die Gefühle und Verhaltensweisen. Das Unterbewusstsein spricht primär über Bilder und das stärkste Bild, das man Menschen geben kann, ist das Vorbild. Und das Vorbild ist nicht einer, der einen Titel auf der Visitenkarte hat, der mich einstellt, der mich bezahlt oder älter ist oder mehr Erfahrung mitbringt. Das Vorbild ist ein Mensch, der mir sehr wichtig ist. Das heißt, dessen Bild ich mir auch zum Vorbild nehme. Und das sind nun mal auch Eltern in der Regel, weil sie eine emotionale Bindung haben. Das heißt, die Art und Weise, wie ich mein Leben führe, ist der Leuchtturm für ein Kind, das sich dementsprechend daran orientiert. Sogar wenn ich es auf negative Art und Weise mache. Kinder, Jugendliche nehmen sich immer daran ein Vorbild, auch wenn sie sagen, ich will alles werden, aber nicht so wie der Vater oder wie die Mutter. Und trotzdem werden sie die Muster kopieren.
Du hast an der Stelle ganz toll diese 2 Aspekte auch an der Mutter gebracht zum Punkt Angst, Ängste und Sorgen und das Durchdringen der Angst. Also ich erinnere mich in der Vorrecherche hier ganz jüngst, ganz frisch an eine Story oder Teil einer Story auf deinem Instagram-Kanal zur Durchdringung von Ängsten und was kommt denn dahinter im Idealfall? Und in dem Fall der Freiheitsgedanke, der sich entwickeln hoffentlich möge, in dem Fall bei der Mutter, korrigier mich, hat sich natürlich schon ein befreiender und Freiheitsgedanke sicherlich herauskristallisiert. Sicherlich erstmal konfrontativ, aber sie hat schon mehr für sich auch einschätzen können, genau wie du es auch beschrieben hast in der Story, Freiheit ist nicht, es ist alles Banane und ich mache, was ich will, sondern, lieber Steffen, Freiheit, jetzt übergebe ich an dich, ist vor allen Dingen...
Genau, also Freiheit heißt nicht, das tun zu können, was ich will den ganzen Tag, sondern Freiheit bedeutet, dass ich nicht tun muss, was ich eben nicht tun will.
Ja.
Und das ist ein ganz elementarer Unterschied, weil viele Menschen haben auch Angst vor der Freiheit. Also gibt Menschen Freiheit, viele haben Angst davor, weil sie eben glauben, ja, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will und das ist vielleicht gar nicht gut, weil wenn Menschen nämlich tun und lassen können, was sie wollen, machen sie meistens Blödsinn damit.
Ja.
Also gibt man Menschen mal finanzielle Freiheit, also Beispiel Lottogewinn. Ja? Das ist jetzt immer so dieses plakative Beispiel, aber es ist wunderbar, weil es einfach auch nachweisbar ist. Wenn Menschen finanziell frei sind durch einen Lottogewinn von 1, 2 oder 27 Millionen, dann machen sie meistens Blödsinn damit. Warum? Weil wir nie gelernt haben, mit Freiheit umzugehen. Das muss man erst mal lernen. Weil wir in Begrenzungen leben mit Regeln. Okay, so, das heißt, erstens muss man gar nicht nur das tun können, was man will, was gar nicht unbedingt gut ist. Und zweitens ist es auch nicht so, dass man, ich kann den ganzen, ich habe wirklich ein freies Leben. Ja? Ich habe hab meinen absoluten Traumberuf. Ich lebe mein Traumleben. Ja. Und trotzdem bin ich aus diesem Gesichtspunkt nicht frei, weil es gibt sehr wohl auch Verpflichtungen, die ich habe. Ich habe Abhängigkeiten.
Ja.
Ich habe sehr wohl Unfreiheiten. Ich habe Mitarbeiter. Um die muss ich mich kümmern. Ich muss jetzt in einer Woche zurück nach Deutschland, weil ich habe ein Digital-Event, glaube ich, zugesagt. Ich kann nicht einfach hier bleiben. Also könnte ich theoretisch schon, aber das ist nicht wirklich frei. So, aber der Punkt ist, diese Unfreiheit, diese Verantwortung, diese Abhängigkeit habe ich selbst gewählt. Und wenn ich das tatsächlich nicht mehr wollen würde, dann könnte ich das verändern. Und das ist der Punkt eben. Freiheit, wahre Freiheit bedeutet, dass ich nicht tun muss, was ich nicht tun will. Das heißt, es hat mit Nein sorgen können und auch mit Nein sorgen zu tun an der Stelle. Und das ist dann wirklich Freiheit, weil das ist ein selbstbestimmtes Leben, wozu ich Ja sage.
Wie stark ist Freiheit gekoppelt in der Erklärung, die du uns gerade gegeben hast, geschenkt hast, mit dem Thema Aufgeben? Der zweite große Block war damals, wir sind sozusagen jetzt noch bei dem Vortrag und den Workshops in Husum auf unserer Gesprächsreise, war auch das Thema Aufgeben. Und auch in der Frage nach dem Aufgeben hast du damals gesagt, naja, also man muss vor allen Dingen auch da erstmal unterscheiden, es gibt nun zwei unterschiedliche Arten von Aufgeben. Und entweder man stellt fest, dass etwas nicht das Richtige ist, habe ich auch getan, sagt Steffen Kirchner im Leben, oder man wirft die Flinte ins Korn. Letzteres ist nicht so unbedingt der gute Ratgeber. Wie sehr ist das Thema Aufgeben, ich möchte es vielleicht auch mal positives Aufgeben benennen, mit Durchdringung der Ängste hin zu dem Freiheitsgedanken wichtig und auch erforderlich?
Sehr gute Frage. Also, wenn du deinen Weg gehst im Leben, wirst du auf Widerstände stoßen. Wenn du nicht deinen Weg gehst im Leben, wirst du auch auf Widerstände stoßen. Das heißt, Schmerz und Widerstand und die damit verbundenen Gefühle wie Zweifel, auch mal Frust, Angst. Also ich nenne das jetzt mal Schmerz, ist keine Option im Leben.
Ja.
Und das ist das, wo viele Menschen verwirrt sind, weil sie denken, ja gut, wenn ich meinen Weg gehe, wenn ich das Richtige mache, dann muss es sich ja leicht anfühlen. Und es fühlt sich am Anfang trotzdem nicht unbedingt immer leicht an. Es muss sich nicht immer gut und leicht anfühlen, damit es richtig ist. Also ich sage immer, wenn ich in die Küche gehe und mir ein Stück Kuchen rausnehme, dann fühlt sich das sehr leicht und sehr gut an. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es gut ist, dass ich diesen Kuchen esse. Okay? Ja, wenn ich zum Zahnarzt gehe, fühlt sich das nicht unbedingt gut an. Kann aber sein, dass es sehr gut ist, dass ich das tue. Ja. Also das heißt, auf dieses erste Gefühl würde ich nicht so viel Aufmerksamkeit legen. Ein guter Freund von mir, Jimmy Kelly, einer von der Kelly Family, von den Frontsängern, der sagt immer, ignoriere deine Launen.
Ja.
Nach dem Zusammenbruch der Kelly Family, das war eine Weltband damals, ne, die sind dann zusammengebrochen, alles in alle Himmelsrichtungen verstreut gewesen, Riesenerbschaftsstreit und so weiter. Dann ging der Jimmy wieder auf die Straße mit seiner kleinen Gitarre und hat wirklich wieder in Münster und so weiter vor 12 Leuten in der Fußgängerzone gespielt.
Wie in den Anfängen sozusagen, ja.
Genau, back to the root, zurück zu den Anfängen. Und er hat gesagt, du kannst dir vorstellen, wie sich das am Anfang angefühlt hat. Ja? Ein Jahr davor waren wir in Wien oder in Moskau vor 150.000 Menschen gestanden. Wir haben Multimillionen verdient.
Ja.
Und jetzt habe ich für 27 Euro am Nachmittag in der Fußgängerzone von Münster bei Nieselregen gespielt. Also, so, und er sagt, aber durch diese Erfahrung bin ich frei geworden, weil ich gelernt habe, dass ich das aushalten kann und dass ich dadurch Fortschritt erzielen kann. Das heißt, was uns im Leben oft fehlt, ist diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung oder Selbstwirksamkeitserfahrung, das ist jetzt ein psychologischer Begriff, also so ist der Fachbegriff, einfach für die Erfahrung, Mensch, ich kann etwas erreichen, ich kann was durchziehen, ich nehme mir was vor und ich mache das. Und ja, dabei erfahre ich auch mal Schmerz. Es ist auch mal anstrengend und natürlich habe ich Ängste. Ich werde oft gefragt, Steffen, bist du eigentlich manchmal auch noch nervös vor irgendwelchen Auftritten oder sonst irgendwas? Every fucking day. Ja? Also es ist ganz normal. Also Schmerz ist keine Option im Leben. Aber, und jetzt kommt der Punkt, Leiden ist eine Entscheidung. Das heißt, ich kann Schmerz erfahren, ich muss aber nicht leiden. Weil Leid bedeutet, dass ich das Gefühl habe oder glaube, dass ich aus diesem Schmerz nicht mehr rauskommen kann. Dass es also keine Perspektive gibt, dass also der Schmerz keine Bedingung, also ich habe keine Wahlmöglichkeit. Ja. Ja? Und es gibt kein Ende an der Stelle. Wenn ich aber bewusst eine Entscheidung treffe, dass ich sage, okay, ich weiß, da ist jetzt eine Hürde und es wird ein bisschen anstrengend und ich muss da über meinen Schatten springen, muss da aus der Komfortzone raus und ich entscheide mich bewusst für diesen Schmerz. Und ich gehe dann da rein und ich merke, scheiße, es tut wirklich weh, es ist wirklich anstrengend, ich habe wirklich panische Angst, aber ich akzeptiere das, ich sage ja zu dem Ganzen und merke, es bringt mich nicht um. Ich bin stark genug, es zu ertragen. Das ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und ich gehe da durch, ich werde dadurch besser. Das ist also dieses Krafttraining für den Kopf sozusagen.
Ja, ja.
Ich werde dadurch stärker und so weiter. Und dann erkenne ich, okay, ja, dieser Schmerz ist ein Schmerz gewesen, weil es eben vielleicht auch wirklich der falsche Weg war.
Ja.
Diesen Schmerz möchte ich also nicht mehr wiederholen. Ich wechsle die Perspektive und dann ist es vollkommen okay. Dann ist es ein Heilungsschmerz an der Stelle. Ja. Und das ist sehr wichtig, erstmal zu wissen, was man nicht will. Genau. Wie willst du wissen, welchen Weg du gehen willst, wenn du nicht ein paar Wege erkennst, die du auch nicht gehen willst? Ja? Ja. Ich bin mittlerweile in meinem 7. Beruf. Ja? Ich bin jetzt 39. Das sind viele Berufe. Ja? Früher hattest du 1 oder 2 und du bist mit 65 in Rente gegangen. Ja. Oder du erkennst eben, es war doch der richtige Weg, aber ich muss es halt noch weiter lernen. Also als ich meinen ersten Vortrag gehalten habe in meinem Leben, ich hatte panische Angst. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich übergeben.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Und beim zweiten war es immer noch so und beim dritten auch. Es wurde aber schon ein bisschen besser, weil ich auch üben konnte, weil ich trainieren konnte. Es hat trotzdem Freude gemacht. Und wenn dir ein Ziel, und das ist vielleicht eine gute Kompass sozusagen für die Leute jetzt, wenn dir ein Ziel, das du hast, das du dir setzt, auf der einen Seite, wenn dich das irgendwie fasziniert, wenn es dich begeistert, wenn es dich inspiriert, aber auf der anderen Seite auch Angst macht, ja, also so Freude und Leid in einem, dann ist es ein gutes Ziel.
Ja.
Weil dann bringt es dich, also dann treibt es dich erstmal an, dann gibt es also irgendwo einen inneren Antrieb, einen Kern, es hat seine Berechtigung. Auf der anderen Seite bringt es dich auch aus der Komfortzone raus und führt zu einem Wachstum. Und darum geht es eigentlich bei den Zielen. Es geht nicht darum, dass wir sie erreichen, es geht darum, dass wir uns persönlich weiterentwickeln. Deswegen ist der Schmerz ein Teil des Geschenks, wie eine Verpackung sozusagen.
Und man kann das auch an der Stelle kredenzen, möchte ich mal meinen, unterstützen auch selbst, indem man vielleicht auch die eine andere Anregung für den Alltag deinerseits annimmt, was zum Beispiel Training betrifft. Du hast es gerade am Anfang auch gesagt, unser Gehirn funktioniert wie ein Muskel. Es gibt zum Beispiel Erkenntnisse aus dem Sport. Du kommst ja auch ursprünglich aus dem Sport. Das wollen wir auf keinen Fall vergessen. Ich habe es ein bisschen, sehe es mir nach, ein bisschen hinten rangestellt, weil...
ist so wichtig.
Ja, okay, genau. Betrachtungsweise, auf jeden Fall liegt es schon ein paar Jahre zurück und viele kennen dich und viele kennen dich als Steffen Kirchner, der du heute bist und schon lange jetzt auch bist und vielleicht weniger als den angehenden Profisportler. Aber sei es drum, wir waren beim Thema Gehirn und Training und funktioniert wie ein Muskel. Und wenn ich da auch mal Hilfe brauche für mich sozusagen, ich sage jetzt mal, wir sind jetzt auf dem Weg, Ziele zu erreichen gerade gewesen und wir haben akzeptiert, es gibt Widerstände und es gibt auch mal den Schmerz, wir wollen aber nicht leiden. Und irgendwo sind wir mal zwischen Baum und Borke, zwischen Schmerz und Leiden. Und ganz anschaulich fand ich aktuell in deinem Blog, du hast ja nicht nur auch selbst einen eigenen Podcast, sondern auch einen eigenen Blog und schreibst Bücher und so weiter, hast du vor allen Dingen eine Übung zum Thema Fokussieren eingestellt. Ist das etwas, wo man jetzt, ich sag mal, wie so ein Exzerpt, wie einen kleinen Ausschnitt, den wir beide jetzt zusammen anfertigen, etwas für sich lernen kann zwischen Schmerz und Leiden, sich auch mal, ich sag's jetzt mal salopp, wegzufokussieren und damit auch wieder zu stärken hin zu dem positiven Schmerz?
Ja, genau. Also Fokus ist ein Mittel tatsächlich. Also man weiß es aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft auch, dass Schmerz primär im Gehirn stattfindet tatsächlich. Ja, also sei es der körperliche Schmerz, sei es auch ein seelischer Schmerz. Es ist primär eine Frage von Aufmerksamkeit.
Ja.
Und Fokus ist ja, wie gesagt, ein mentaler Muskel. Und wenn ich lerne, Fokus zu verstehen, kann ich tatsächlich auch, und somit Fokus zu kontrollieren, dann kann ich auch lernen, meine Gefühle zu kontrollieren, besser zu kontrollieren. Das heißt nicht, dass ich jeden Schmerz ausschalten kann. Es bedeutet aber, dass ich die Intensität von Schmerz und die Dauer durchaus steuern kann. Ich bekomme Kontrolle drüber. Also ein Mensch, der keine Kontrolle über seine Gefühle hat, hat ganz einfach keine Kontrolle über seinen Fokus. So banal kann man es mal runterbrechen.
Ja, okay.
Und jetzt ist die Frage, was ist Fokus? Die meisten Leute würden jetzt sagen, ja gut, Fokus heißt, ich konzentriere mich auf eine Sache. Und das ist nicht komplett falsch, ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Fokus ist, also mein Lieblingssatz dazu ist mittlerweile wirklich, Fokus bedeutet, dass ich mich von allem ablenken kann, was mich ablenkt.
Ja.
Es gibt ja unzählige Einflüsse von außen.
Ja.
Und nicht nur von außen, sondern auch in meinem Kopf. Es gibt ja ganz viele Stimmen in meinem Kopf und so weiter und so fort. Und es gibt auch viele Stimmen von außen. Was sagen die Eltern? Was sagt die Gesellschaft? Was sagt die Politik? Was sagt der Freund und die Freundin? So, und jetzt ist die Frage, okay, wofür möchte ich mich entscheiden? Das heißt, Fokus bedeutet primär Nein sagen. Und wenn du mit Spitzensportlern arbeitest, oder ich habe viel mit Künstlern auch gearbeitet, Musikern, Moderatoren, Schauspielern und so weiter, Leute, die also in ihrem Bereich sehr, sehr gut sind, auch sehr erfolgreiche Unternehmer, da habe ich das auch beobachtet, die sagen zu 90% Nein.
Ja.
Nein zu den Sonderangeboten des Lebens, nenne ich das immer. Nein zu verschiedenen Möglichkeiten. Hier könntest du noch was machen, da könntest du noch was machen. Hier, das geht noch ganz einfach und das wäre doch eine tolle Geschichte. Wir sagen primär Nein. Von Roger Federer habe ich gehört, dass er, wenn er einen neuen Werbedeal angeboten bekommt, wo es um viel Geld geht, wo auch der sich noch drüber freut, dass er immer zuerst die Frage stellt, wie wirkt sich das auf mein Training aus?
Okay.
Das heißt, er hat eine ganz klare Entscheidung getroffen. Das Wichtigste in seinem Leben ist sein Beruf. Und damit er in seinem Beruf gut ist, ist Training das elementare, zentrale Bausteinchen sozusagen. Und er entscheidet alles in seinem Leben. Er hat alles dieser zentralen Frage unterstellt. Oder ja, das ist praktisch so diese zentrale Frage. Wie wirkt sich das auf mein Training auf? Also er weiß genau, was er schützen muss. Und zu allem anderen sagt er an der Stelle dann nein, außer es lässt sich integrieren. Dann sagt er vielleicht auch mal ja.
Ja.
Das ist, glaube ich, so diese entscheidende Frage jetzt für die Leute, für die Lebensführung. Wozu sage ich in meinem Leben aktuell eigentlich alles ja,
wenn mich jemand fragt?
Ja. Genau, will ich allem gerecht werden? Wünsche, Erwartungen von anderen, etc., etc. Und welches ja tut mir eigentlich auch wirklich gut? Also ich nenne das die Kongruenzübung. Das ist, glaube ich, eine andere Übung als die, die du zwar meinst, aber die passt an der Stelle trotzdem ganz gut.
Ja.
Kongruenz heißt, ich bin gleich förmig, also einheitlich sozusagen. Ich bin kongruent. Das heißt, ich denke etwas, ich sage auch das, was ich denke und ich tue auch dann das, was ich gesagt und gedacht habe. Und viele Menschen, die werden gefragt, ey, du könntest du heute Nachmittag mal auf meinen Hund aufpassen.
Ja.
Und denken die sich, boah, nee, keine Ahnung, keine Lust auf den Köter. Ja? Oder ich will einfach was anderes tun. Und dann denken die sich nein und sagen, ja klar, gut, gar kein Problem und so weiter und machen das dann auch entsprechend. Das führt natürlich zu einem inneren Schmerz.
Mhm.
Ja? Oder das kannst du jetzt drehen und wenden, wie du willst. Dieses Konkurrenzthema ist entscheidend und deswegen darf ich die Neins in meinem Leben erstmal definieren, was will ich alles nicht mehr. Das passt ein bisschen zu dem, was wir vorher gesagt haben.
Mhm.
Ich habe mein Ja in meinem Leben zu diesem Lebensentwurf, zu meinem Beruf, habe ich erst gefunden, weil ich erstmal zu ganz vielen Dingen Nein gesagt habe. Ich habe Nein zu der Steuerkanzlei meines Vaters gesagt. Ich habe Nein zu den Erwartungen meiner Familie- und Verwandtenkreis gesagt. Ich habe Nein zum alten Lebensentwurf gesagt. Ich habe Nein zu vielen Dingen sagen müssen. Und das Ja, das war Schmerz. Definitiv schmerzhaft. Aber dadurch wurde mein Ja klar und dadurch konnte ich dann auch diesen Weg auch gehen.
Wie sehr hat sich, wo wir gerade nochmal um das einmal nochmal rund zu machen, das Thema Scheitern und da auch die Frage, hat sich das aus deiner Sicht in all den Jahren jetzt, die du im 7., 8., 9. sozusagen unterschiedlichen Beruf und deinem Wirken unterwegs bist und auch die Welt der Persönlichkeitsentwicklung von innen heraus lebst und erlebst, wie sehr hat sich, und die Systeme natürlich auch, haben wir gerade gesprochen, wie sehr hat sich das Thema Scheitern im positiven Sinne vielleicht anders verankert, also dass es eben sehr wohl, wie wir es gerade herausgearbeitet haben, sehr wichtig ist für einen, um einen eigenen Weg zu definieren zu können und gehen zu können. Und da noch mit auch so reingepackt, warum fällt uns das so schwer, selbst kongruent, also wie du es beschrieben hast, gleichförmig einheitlich sein zu können. Also als Beispiel fällt mir da jetzt gerade ein, dass eben die Kongruenz im Denken und Handeln auch in der Frage, in Pandemiefragen zum Beispiel oder in politischen Fragen, fällt uns das so sehr, sehr schwer, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen, nur jetzt mal für uns selbst genommen, und du hast es ja gerade angesprochen, kongruent zu sein, nehmen wir nur mal im Denken und Handeln, ist auch eine Verantwortungsübernahme. Wieso fällt uns das so schwer oder fällt heute noch schwerer? Und hat sich, auch wenn es jetzt nicht ganz exakt passt, dazu passt, aber du hast eben auch angesprochen, dass du selber Mitarbeiter hast, dass du viel unterwegs bist und viele Menschen erlebst, egal ob sie bekannter oder unbekannter sind, das ist völlig Banane an der Stelle, das Scheitern im positiven Sinne vielleicht anders oder neu etabliert. Ich weiß, das waren jetzt zwei Fragen, aber so in die Richtung, ja.
Ja, kriegen wir schon hin. Also es gibt zwei, es hat wieder mit den Ängsten von Menschen zu tun. Es gibt so zwei Grundängste, Gesellschaftsängste, moderne, das sind so die zwei größten.
Ja.
Einmal die Angst vor dem Versagen, also nicht gut genug zu sein. Und dann gibt es die Angst vor der Ablehnung,
ja.
Also nicht genug zu sein.
Ja.
Und diese zwei Ängste sind konditioniert und wir glauben, und das ist jetzt leider ein bisschen Prägung durchs System, wenn wir versagen, also nicht gut genug sind, oder wenn wir abgelehnt werden, nicht gemocht werden von anderen, Stichwort Mobbing, ausgelacht werden, Ausgrenzung, Rassismus und so weiter und so fort, dann sind wir gescheitert. Und das ist natürlich ein tief verankertes Prinzip, natürlich auch in der gesamten Menschheitsgeschichte. Ne? Wer nicht dazugehört, wer nicht gemocht wird, war früher zum Scheitern verurteilt, tatsächlich auch im Leben. Ne? Also früher, ja. Da wo der Mensch herkommt, sage ich jetzt mal noch, ganze Steinzeitalter und so weiter, auch viel später, sogar noch im Mittelalter, wenn du da aus der Gemeinschaft ausgestoßen wurdest, ja, früher aus der Kirche zum Beispiel ausgestoßen wurdest, ja, da warst du im Endeffekt auf dich allein gestellt. Es war also lebensbedrohlich, diese Situation. Ja. So, und diese Programme laufen auch immer noch in uns, auch wenn sie schon sehr alt sind. So, und deswegen haben wir eine bestimmte Perspektive aufs Scheitern, nämlich es ist extrem bedrohlich. Ja? Mhm. Und deswegen haben wir so eine wahnsinnige Angst davor, eben entweder zu versagen, also nicht gut genug zu sein, oder eben abgelehnt zu werden, also nicht genug zu sein. Und deswegen haben die Menschen meistens einen von diesen beiden, oftmals auch beide dieser Urängste in sich, und die hören nie auf, weil ich bin nie gut genug,
ja.
Und ich bin auch nie genug, weil es geht immer mehr.
Ja.
Also das heißt, mit dem möglichen Potenzial, das nie, ja, es ist ja nie ausschöpfbar sozusagen, weil man kann ja immer irgendwie besser werden.
Ja.
Also das heißt, da wird immer ein Hunger bleiben, da bleibt also immer ein Gap, immer eine Lücke an der Stelle. Und somit sind die Leute auf der ewigen Suche, auf der ewigen Reise, danach, wenn es endlich mal gut genug, viel genug und überhaupt genug ist, das ist nie genug. Deswegen sind wir auch in dieser Konsumgesellschaft so verhaftet, weil wir immer versuchen, durch Statussymbole, durch mehr Geld, durch irgendwelche Äußerlichkeiten zu versuchen, mehr zu sein. Ja, und das ist dieses Problem, weil es eben nie aufhört an der Stelle.
Symbolisch wie eine Messlatte, ne? Entschuldigung, wie eine Messlatte, die immer höher gelegt wird, ne?
Genau. Dadurch verdient die Industrie natürlich auch einen Haufen Geld, weil dadurch kann ich Konsumenten natürlich auch züchten. Also das heißt, da gibt es auch viele Gewinner von diesem System.
Ja.
Führt aber nicht unbedingt dazu. Und du merkst es ja, wir haben ja heute so viel Wohlstand wie noch nie zuvor in der Geschichte. Die Menschen sind ja eigentlich so viel, ja, im Äußeren.
Richtig.
Von ihrem Lebensstatus, vom Wohlstand wie noch nie. Und trotzdem sind die Menschen kein Gramm glücklicher geworden, ja. Und schon gleich gar nicht friedlicher. So, also ja. Du merkst, dieses System funktioniert so nicht. So, und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir die Perspektive aufs Scheitern, ich schaue einfach mal hin, wie habe ich es gemacht, weil ich aus diesem Spiel wirklich ausgestiegen bin, aus diesem Gesellschaftsspiel. Wie habe ich es für mich gemacht? Ich habe meine Perspektive aufs Scheitern verändert. Und für mich gibt es, Scheitern ist mittlerweile für viele Leute gleichbedeutend mit einer Niederlage.
Mhm.
Und für mich gibt es keine Niederlage mehr. Ein Scheitern gibt es sehr wohl. Ein Scheitern gibt es in dem Sinne von, ich habe mir was vorgenommen, habe es nicht hingekriegt.
Korrekt,
ja, ich wollte irgendwie auf einem bestimmten Level sein, war ich vielleicht nicht. Und das passiert übrigens auch in meinem Leben zu 80%. Zu 80% erreiche ich nicht die Vorgaben, die ich mir selber gesetzt habe. Okay, aber das ist ein Zwischenfeedback.
Mhm.
Das heißt, ich denke nur in Zwischenfeedbacks immer, auch übrigens im Erfolgsfall. Das heißt, wenn ich etwas geschafft habe, dann analysiere ich auch den Erfolg genauso kritisch wie den Misserfolg.
Mhm.
War das Ziel zu klein? War es das richtige Ziel? Was habe ich überhaupt gut gemacht? Warum hat das überhaupt geklappt? Ich analysiere also alles ein Stück weit. Ich feiere aber nicht meine Erfolge und ich jammere auch nicht bei Niederlagen. weil ja. es gibt keine Erfolge und keine Niederlagen, sondern es gibt Zwischenfeedbacks.
Ja.
So, und diese Zwischenfeedbacks sind also praktisch Wegmarken, Wegweiser auf diesem ganzen Weg. Dass das eine ein bisschen mehr Spaß macht als das andere, ist mir vollkommen klar. Aber trotzdem kann ich somit auch hier den Schmerz und die Belastung ein Stück weit steuern für mich, weil ich mich eben nicht durch die Wolken schieße, wenn ich glaube, jo, jetzt bin ich der Allergrößte, weil ich irgendwas geschafft habe. Und dann glaube ich auch nicht, dass ich ein Loser bin, ein Versager bin, wenn ich irgendwas nicht geschafft habe. Das heißt, ich habe mich ein Stück weit freigemacht von diesem Erwartungsdruck von außen sowieso, aber auch ein Stück weit von meinem eigenen. Mhm. Und von dem her, es gibt einen schönen Satz, ja, es gibt keine Niederlagen, entweder ich gewinne oder ich lerne. Und das ist eine ganz gute Perspektive aufs Scheitern. Und wenn wir somit mehr auf uns Ziele setzen würden, Dinge ausprobieren würden, ja, du sprichst gerade auf Pandemie und so weiter, solche Dinge. Und wenn wir einfach mal Dinge ausprobieren würden, nicht damit gleich alles klappt, nicht, dass wir erkennen, so, wir wissen, wie es geht, wir sind die Ersten, sondern um zu lernen.
Ja.
Dosiert mit einem sehr sinnvollen Rahmen und doppelten Boden sehr gerne. Ja? Also gerne diesen Sicherheitsaspekt, gerade wenn es um Menschenleben geht, mit dazu, auch wenn es um meine eigene Existenz geht. Ja? Ich muss nicht sagen, okay, ich kündige heute und mache mich selbstständig, weil der Steffen hat gesagt, gibt ja keine Niederlagen, probieren wir mal aus. Nein, gerne mit einem Sicherheitsaspekt dazu. Man muss nicht verrückt sein. Ja? Aber nicht sich diese Ziele zu setzen und sich auf den neuen Weg zu gehen, um erfolgreich zu sein. Also nicht diese hohe Erwartung, ich muss das schaffen, ich muss da hinkommen, sondern um zu lernen, um eine Entdeckungsreise zu machen und zu sehen, ist das mein Weg? Kann ich besser werden? Macht mir das Freude? Und dann wird der Erfolg, der ja erfolgt, eine automatische Folge sein von dem, was ich tue.
Du hast gerade das Thema Niederlage und das und in Verbindung vor allen Dingen mit der Schlüsselbotschaft im Sinne eines Lernen oder Lernprinzips zu sehen, erläutert. Wenn du deine Geschichte dir als Steffen Kirchner, den die meisten ja so kennen, wie wir es heute beschrieben haben, im Sinne von einer Persönlichkeitsentwicklung, eines Persönlichkeitsentwicklungstrainer, Begleiter, Unterstützer, Förderer, Mentor kennen. Und wenn wir da anspielen, du hast eine Damen, korrigiere mich, Volleyballmannschaft mit in die zweite Bundesliga befördert. Du bist selber mal auf dem Weg gewesen, Profi-Tennisspieler zu werden. Du hast verschiedene Vorstände, Unternehmen, Institutionen wie Schule, Systeme kennengelernt von innen. Du hast Familien-Settings kennengelernt. Du hast Bücher geschrieben, gemacht und getan. Und wie oft, bleiben wir beim Thema Sport und Arbeitswelt, wie oft fällt dir das heute vor die Füße, dass nach wie vor, meine Meinung jetzt, gerne an der Stelle um Korrektur gebeten, Sport und Arbeitswelt doch in einem Gleichschritt miteinander manchmal laufen und sie auch ähnlichen Mechanismen unterliegen? Was meine ich damit? Du hast einen für mich gerade einen besonderen Keyfact, Schlüsselbotschaft angesprochen, die ich damit verbinde, nach oben kommen zu können, erfolgreich sein zu können, ist das eine. Und oben sozusagen, nehmen wir mal Roger Federer, nehmen wir andere, zu bleiben, ist das andere. Wie wichtig ist da dieses Verständnis von Niederlage und Lernen, um erfolgreich sein zu können und auch im Idealfall auch erfolgreich zu bleiben?
Deine Fragen sind so gut. Man sieht, wie viel du dich mit den Themen schon beschäftigt hast. Sonst könnte man gar keine solchen guten Fragen stellen.
Ja.
Das ist ein elementarer Zusammenhang, den 98% aller Menschen noch nie durchdacht haben. Echt gute Frage. Also, das ist ein Riesenpunkt, weil tatsächlich dieses nach oben kommen können, also erfolgreich werden, ist relativ einfach. Weil was brauche ich dafür? Okay, ich habe eine Zielsetzung, also irgendwo eine Marke, eine Zielmarke.
Ja.
Ich habe bestimmte Fähigkeiten. Ich trainiere meine Fähigkeiten. Ich habe also ein paar Skills, die versuche ich dann zu verbessern. Mache also einen Fortschritt. Und ich habe hoffentlich ein paar Persönlichkeitseigenschaften wie Fleiß, Durchhaltevermögen, Hartnäckigkeit, Disziplin, bla bla bla, die mich also auf dem Weg dorthin bringen. Dann ist erfolgreich zu werden ein automatischer Prozess, der ist eigentlich unvermeidbar im Grunde genommen. Das ist das eine. Das heißt, dieser Progress, dieser Fortschritt entsteht durch reine Zielorientierung und Erfolgsorientierung. Erfolgreich zu bleiben, funktioniert an der Stelle auf Dauer so nicht mehr. Das heißt, da muss jetzt was dazukommen. Und jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt. Die meisten Unfälle im Bergsteigen entstehen nicht beim Aufstieg, sondern beim Abstieg.
Ja.
Wenn ich also mein Wohlgefühl, mein Glück und mich selbst, mein Unternehmen, meine Karriere nur durch den Aufstieg und das Ziel erreichen, also den nächsten Berggipfel definiere, dann habe ich irgendwann das Problem, dass ich irgendwann am Mount Everest stehe und noch nie runtergegangen bin, aber irgendwann feststelle, scheiße, irgendwann muss ich auch mal wieder runter.
Ja, ja.
Und dieses Runtergehen ist ein extrem wichtiger Punkt der Erfahrung. Das heißt, auch der Rückschritt, das Loslassen, das Ende einer Erfolgsstory. Ja, jede Rolle hat ihr Ende. Der Übergang in Lebensphasen, der ist eine entscheidende Rolle, ein entscheidender Bestandteil in diesem Lebensweg. Und wenn ich natürlich aber mich selbst als Erfolgsmensch oder als Erfolgsunternehmen oder Erfolgsmarke so identifiziere, dass das primär mit dem Aufstieg zu tun hat, dann meide ich das wie der Teufel des Weihwassers sozusagen, dann meide ich diesen Rückschritt, dann meide ich auch diesen Wechsel. Das heißt, jetzt gehe ich in eine Bewahrungshaltung. Und es gibt drei Denkebenen. Es gibt einmal diese Entwicklungsebene, die Bewahrungsebene und die Zerstörungsebene.
Ja.
Das sind diese drei Denkebenen. Auf diesen drei Denkebenen sind Menschen und Unternehmen immer unterwegs. Wenn ich aber mich die ganze Zeit auf die Entwicklung konzentriere und sage, es darf nur Fortschritt geben und irgendwann gibt es aber aus irgendeinem Grund keine Möglichkeit gerade mehr für einen Fortschritt, ja, dann versuche ich den Fortschritt, den ich bisher erreicht habe, zu halten. Hm. Stichwort erfolgreich bleiben. Hm. Und jetzt rutschen die Leute von der Entwicklungs- auf die Bewahrungsebene und versuchen jetzt zu verwalten, zu stabilisieren, festzuhalten. Und das ist das, was wir, Felix, momentan in unserer deutschen Gesellschaft auch feststellen. Wir sind ja sehr erfolgreich gewesen die letzten Jahrzehnte. Das ist ja eine einzige Erfolgsgeschichte. Mhm. Und das wird jetzt versucht, in Stein zu meißeln. Und diese, ja, Mentalität führt dazu, dass der leise Tod also dass dieses System von innen brüchig wird, auch wenn das Haus von außen immer noch schön gestrichen und renoviert wird. Aber von innen ist schon lange eine Bauruine. Mhm. Und das ist das, was passiert. Wenn ich etwas entwickeln will, dann darf ich irgendwann auch mal auf die Zerstörungsebene gehen. Das heißt, ich darf es auch wieder mal eliminieren. Das heißt, dieses Runtergehen vom Berg ist eigentlich das Anlaufnehmen zum nächsten Berggipfel. Mhm. Und das ist so wichtig, dass ich mich selbst, mein Unternehmen, meine Karriere nicht dadurch identifiziere. Es hat also viel mit Identität und Identifikation zu tun, dass der Fortschritt, der Aufstieg, die Zielerreichung das gleichsetzt. Also Erfolg ist gleich Aufstieg, Zielerreichung und so weiter. So ein Erfolg kann eben auch Lernerfahrung sein, auch Rückschritt, auch Loslassen sein. Mhm. Nicht nur das Durchhalten, sondern erfolgreich zu bleiben, hat viel mit Loslassen, mit Rückschritt, mit Weggeben und auch mit dem bewussten Eingehen von Niederlagen und Rückschlägen eben auch zu tun. Wer nicht bereit ist, vom Berg runterzugehen, wird nie die Erfahrung machen, wie schön es eigentlich wirklich da oben war, weil er den Kontrast auch nicht mehr erkennt von unten und oben. Das ist jetzt sind wir wirklich sehr, sehr tief drin. Alles aber gut. Das ist ein elementarer Teil des Lebens. Auch.
Ja, das, ja, tief drin sein ist an der Stelle absolut gewünscht und ich freue mich sehr, dass wir so weit gekommen sind an der Stelle und möchte noch mal einen Punkt weiter in der Verästelung, das ist ja so auch bildlich gesprochen für tiefer gehen zu können oder Verwurzelung an der Stelle. Stichwort Emotion. Wie wichtig ist da für dich und auch in der Botschaft, dass nicht nur Themen, Inhalte, ich selbst, nämlich ich bin jetzt meinetwegen ein DAX-Vorstand an der Stelle mal als Beispiel und hatte bisher das mit Zahlen, Daten und Fakten zu tun, ohne das klein zu reden, ganz im Gegenteil. Und habe aber eben aber auch, ich habe Aktionäre, ich habe Mitarbeiter, ich habe irgendwas im Rücken und ich habe eine Sandwich-Position und wenn ich dann so gerade bei dem Thema Sport und Arbeitswelt diesen DAX-Vorstand mit einem Jürgen Klopp zum Beispiel vergleiche. Und ich weiß, dass jetzt viele Hörerinnen und Hörer denken werden, na okay, das ist aber jetzt ganz, ganz abstrakt, dieser Vergleich. Nee, mir geht es darum, um eine Führung, mir geht es um das Scheitern, nach oben kommen, nach unten fallen und sich dann die W-Fragen zu stellen, wie komme ich denn wieder nach oben und wie wichtig waren die Zwischenfeedbacks, an die mich Steffen Kirchner mal erinnert hat und. Wie wichtig ist Emotionen an der Stelle? Wie wichtig ist die Mitnahme, die Begeisterung von Menschen, fernabseits der Zahlen, Daten und Fakten, Emotionen mitzupacken und überhaupt auch zu leben?
Ja, also ich habe ja schon das ein oder andere Gespräch mit Jürgen Klopp auch führen dürfen und ja. Den habe ich mal gefragt, wie er seine Rolle als Trainer definiert, also was ist eigentlich sein Job. Dann hat er gesagt, mein Job ist es, dass jeder Spieler nach jedem Kontakt mit mir danach mehr Energie hat als davor.
Ja.
Und mehr Energie heißt nicht, dass der immer dann fröhlich ist, sondern mehr Energie heißt mehr Energie. Also entweder in der Qualität, also positive Energie, oder auch mehr Energie in der Quantität, also in der Menge.
Mhm.
Und das ist etwas, wodurch er führt. Natürlich ist ein Jürgen Klopp auch gebildet. Natürlich hat er auch Ahnung vom Fußball. Also Fachkompetenz, Skills und so weiter. Auch im Profifußball gibt es unfassbar viele KPIs, mit denen die sich beschäftigen. Also viele Zahlen, Daten, Fakten, es wird alles getrackt. Das ist unfassbar. Die arbeiten mittlerweile wirklich mit Astrophysikern zusammen. Klopp macht das schon seit Jahren. Pep Guardiola war jetzt gerade die letzten Tage in den Medien auch. Die haben sich auch einen Astrophysiker geholt, der also Statistiken, Flugbahnberechnungen etc. macht. Also man kann sich das als Nicht-Insider nicht vorstellen, was da los ist. So, also das wissen die alles, das machen die. Aber um ein Unternehmen, ein Team und auch sich selbst zu führen, ist die Emotion trotzdem der entscheidende Punkt. Und das ist Klopps Führungsphilosophie. Es geht darum, Menschen dabei zu helfen, mehr Energie zu haben als davor. Und dafür muss ich natürlich selber auch ein Mensch sein, der gewisse Energie hat, weil Menschen auf Dauer sich auch an dem Energielevel und auch der Energiequalität, die ich vorlebe, sind wir wieder beim Vorbild, orientieren.
Mhm.
Also im Sport sagt man so schön, die Grenzen im Kopf des Spielers sind die Grenzen im Kopf des Trainers.
Mhm.
Das heißt, wenn der Trainer eine bestimmte Limitierung hat, wo er hinkommen kann, dann sind auch die Spieler irgendwo auch mitgefangen an der Stelle. Es ist auf Dauer sehr schwer für einen Spieler oder für eine Mannschaft über dem Energielevel des Trainers sozusagen, vom Systemischen einfach, drüber hinwegzugehen. Das geht schon, das geht auch punktuell mal eine ganze Zeit, aber auf Dauer ist das nicht möglich. Ja? Sonst heißt es eben, ja, der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr und so weiter und so fort. Dann entstehen da solche Mechanismen. Also von dem her ist die emotionsbasierte Führung, ja, ich nenne das motivorientierte Menschenführung, also wo es wirklich in den Kern des Menschen reingeht, was noch nichts mit Fähigkeiten, Skills und Talenten zu tun hat, sondern wirklich nur die reine Emotionsbasierung, Bedürfnisse sozusagen, das ist der elementare Bestandteil von
Führung. Und das ist, korrigiere mich an der Stelle, eben auch vor allen Dingen eng gekoppelt daran, dass ich in der Lage bin, Beziehungen auch eingehen zu können. Du musst es alltäglich tun im positiven Sinne und lebst es. Und wenn ich daran denke, Zitat Jürgen Klopp an der Stelle, und dann machen wir das Thema Emotionen und Beziehungen rund, hat selber mal gesagt, ja, also ich bin so lange der beste Freund meiner Spieler, wie ich das sein kann. Das beschreibt schon die Rollenumdrehung an der anderen Stelle. Also das Chefsein, wie wir es vielleicht mal früher aus der Sport- und Arbeitswelt sozusagen sinnbildlich vor Augen haben. Ich will nicht sagen, dass sich das völlig ausgelaufen hat. Elemente davon sind sicherlich auch wichtig. Und auch da vielleicht mal den strengeren Führungsstil und so weiter, überhaupt Führungsstile zu haben. Aber das beschreibt schon, welche Ebenen noch vielfältiger Art und Weise wichtig sind bei dem Thema Emotionen packen und leben können in dem Punkt Beziehungseintritt und ineinander gehen, was Beziehung betrifft.
Ja, absolut. Also wer Menschen nicht mag, kann keine Menschen führen. Also tatsächlich muss man Menschen mögen und muss auch tatsächlich, wie du sagst, in der Lage zu sein, empathisch zu sein und man muss sich tatsächlich für Menschen interessieren. Und das ist eine bittere Erkenntnis für viele Führungskräfte, die sich für alles interessieren, außer für die Menschen.
Ja. Wir haben, ich habe es angedeutet am Anfang, den einen oder anderen positiven Sprung auch in unserem Gespräch und kommen sozusagen einmal, ja, man möchte sagen, back and forth sozusagen zurück und vorwärts auf unserer gemeinsamen Gesprächsreise. Deine Bestimmung, andere zu unterstützen, hast du auf sehr ehrliche, ich war ja überrascht, möchte ich sagen, ist überrascht das richtige Wort? Ich war beeindruckt. Beeindruckt ist das bessere Wort, aus deinem aktuellen Buch, Die mentale Revolution, dass du deine Bestimmung, andere zu unterstützen, erkannt hast durch ein schweres Schicksal, was dich 2003 eingeholt hat, und zwar der Tod deiner Mutter damals. Und die Erkenntnis, wenn ich dich dort richtig zitiere oder beziehungsweise das einmal zusammenfasse, war vor allen Dingen, dass das Leben bis dato, also 2003 jetzt einmal, können wir jetzt ja dann alle miteinander sozusagen zurückrechnen, wir wissen jetzt in etwa, wie alt Steffen Kirchner ist und so weiter und so fort, war bis dato ein einziger Kampf, das Leben und einerseits um die Gesundheit deiner Mutter, gegen die Erkrankung, dann um in der Vermittlerrolle zwischen deinen Eltern, was die Ehe betrifft und so weiter und so fort. Und wie sehr ist das für dich heute? Ich habe es, korrigiere mich, ich habe sehr wohl einiges über dich gelesen, aber so in der Form an der Stelle relativ ja auch gleich zu Beginn noch nicht. Wie wichtig war dir das einmal, gerade jetzt auch, mentale Revolution, solch einen Einstieg, einen sehr privaten Einstieg zu wählen?
Ja, es ist sehr wichtig, weil sich dieses Thema der mentalen Revolution, das ich ja dann im wirtschaftlichen, im gesellschaftlichen, im Lebenskontext beschreibe, ja auch nur, ich kann das nur deswegen beschreiben, weil ich selbst ja auch meine eigene mentale Revolution durchgemacht habe. Und da war der Startpunkt eben tatsächlich dieses Jahr 2003, wo ja viele schlimme Dinge auch bei mir passiert sind, was dann mit dem Tod meiner Mutter, die nach jahrelanger, jahrzehntelanger Alkoholkrankheit dann ja eben an der Leberzirrhose sehr unschön verstorben ist, auch. Das hat das gekrönt, sozusagen im negativen Sinne. Ja. Und das war der Startpunkt meiner mentalen Revolution, weil bis dahin war ich wirklich ein Schatten meiner selbst, alles andere als motiviert, alles andere als zielorientiert, alles andere als erfolgreich. Mein Leben war ein Minenfeld, ein Chaos, ein einziger Kackhaufen, könnte man sagen. Ja. Es war eine Katastrophe. Und ja, manchmal braucht es dann eben auch so einen Schmerz von außen. Wenn du den Schritt nicht selber gehst, dann schubst dich das Leben ein bisschen. Und so war es halt in 2003, dass ich sehr geschubst wurde vom Leben. Und dann hast du die Möglichkeit aufzuwachen. Und das ist da eben passiert. Und deswegen habe ich eben meine Geschichte in dem Buch am Anfang dann auch so öffentlich gezeigt, habe gleich die Hosen runtergelassen, weil das gehört auch zur mentalen Revolution dazu, dass wir uns nicht mehr hinter Masken und hinter einem Image, hinter einem Bild, hinter einem Schein verstecken, sondern zeigen, wer wir sind, mit allen guten, aber auch allen nicht so guten Seiten, mit allen Sonnen- und allen Schattenseiten. Und erst dann wird, glaube ich, ein Autor auch, dann kann ich auch mal vertrauen. Ja, wenn ich ihn ganz erkenne, dann kann ich mich auch auf so ein sensibles Thema auch ein Stück weit einlassen. Deswegen war das für mich die Grundlage, so zu starten.
Ja, genau, so habe ich es auch verstanden. Also es ist halt, man kann schnell zu Übungen und Skills und Fertigkeiten und Werkzeugkoffer als Steffen Kirchner oder als wer auch immer übergehen. Und es wäre an der, du hast es angesprochen, es wäre an der Stelle sehr unauthentisch gewesen. Du hast einen Podcast, du hast einen Blog und du hast einige Bücher geschrieben und das Neueste habe ich gerade angesprochen. Wir würden leider Gottes, muss ich mal an der Stelle sagen, zum Ende unseres Gespräches noch einmal so ein bisschen Q&A machen. Warum sage ich leider? Ich könnte mich mit Steffen Kirchner sicherlich hier einige Zeit länger von Herzen gerne austauschen und das werden wir hoffentlich auch nochmal tun an der Stelle, das vielleicht vorweggenommen. Zum Schluss trotzdem ein bisschen Ausblick wagen und auch noch mal ganz kurz zurückgehen. In 19 Tagen, korrigiere mich, ist ein Online-Life-Change-Seminar am Start. Was erwartet die Teilnehmer dort?
Bei Life-Change, also das findet das erste Mal am 18. April statt, gibt es einen tiefen Einblick in die geistigen Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, es gibt nicht nur mentale Gesetze und emotionale Gesetze, sondern es gibt auch eine Art Straßenverkehrsordnung, in die wir eingebettet sind, wie also bestimmte Dinge im Leben generell funktionieren, unabhängig von eigenen Fähigkeiten. Und das wird dort vermittelt, wie funktionieren eigentlich diese geistigen Gesetzmäßigkeiten und geistigen Prinzipien. Nicht nur dieses Wissen dahingehend, was gibt es da eigentlich für eine, also diese Wissenschaft der geistigen Gesetze wird also vermittelt, aber nicht nur dieses Wissen, sondern wir machen auch ganz viele Übungen und emotionale Erfahrungen dazu, dass die Menschen das erleben und erfahren. Und das führt, das war für mich die Grundlage damals, da ging es bei mir dann eben los nach diesen Schmerzpunkten, weil ich von einem ganz kleinen Teil, den ich an dem Tag da präsentieren werde, also der Tag wird sehr viel mehr sein, aber ich habe einen ganz kleinen Teil damals davon erfahren und das war für mich der Startpunkt, um mein Leben in eine neue Richtung zu bringen. Deswegen heißt das Seminar auch Life Change. Also wenn jemand sagt, ich merke an dem einen oder anderen Bereich, ich möchte meinem Leben nochmal eine neue Richtung geben oder eine bestehende Richtung vielleicht auch verstärken, dann ist dieses Seminar wirklich Gold wert, weil es, glaube ich, eine ganz große Kraft hat, Dinge in eine neue Richtung, in eine gute Richtung dann auch zu entwickeln.
Okay, es ist ein Eintagesseminar, habe ich das richtig verstanden?
Genau, es ist ein Tagesseminar, ist eben, wie du sagst, ein Digital-Event, also von zu Hause mit Laptop oder PC für einen tatsächlich Taschengeldtarif für jeden genießbar.
Okay, einmal quer durch die Prärie, wovon träumst du, lieber Steffen?
Von einer Welt, in der Menschen mutiger sind, wirklich ihre eigene Bestimmung zu leben und somit einen inneren und auch einen äußeren Frieden in der Welt produzieren, weil ich glaube, wenn Menschen innerlich und äußerlich frei sind und das tun, was sie wirklich gerne tun, dann sind sie ausgeglichene Menschen und dann bringen sie das in die Welt, was wirklich in der Welt nötig ist, und das ist tatsächlich deutlich mehr Frieden.
Welche Ziele hast du dir für dieses Jahr gesteckt, beziehungsweise grundsätzlich gesteckt?
Ein geiles Seminar, geile Digitalformate. Wir haben eine neue Coach-Ausbildung jetzt seit letztes Jahr im Oktober. Da startet jetzt der zweite Durchgang dann auch mit neuen Leuten. Das heißt, diese Coach-Ausbildung groß zu machen, mehr gute Coaches, mehr tolle Coaches in die Welt zu bringen, die damit auch wirklich beruflich auch ihr Geld verdienen wollen, die wirklich da in der Welt was bewegen wollen. Also wirklich eine Bewegung von Menschen zu starten, die diese Welt besser machen und nicht alleine voranzugehen, sondern eben, ich verstehe mich mittlerweile als Bewegung. Das ist mein Wichtigstes.
Ja. Ist der Sport nochmal in irgendeiner Funktion für dich Thema?
Ja, also in irgendeiner Funktion, wenn dann in meiner Funktion als Coach tatsächlich auch. Also ich betreue nach wie vor auch Mannschaften, Einzelsportler und so weiter. Ja. Also von dem her immer noch ein Thema, aber nicht mehr so vordergründig, wie es früher mal war. Also es ist jetzt kein zentrales Ziel mehr, aber ich bin offen für eine Aufgabe, wenn sie Freude macht.
Wenn du nochmal zurückgehen könntest, was würdest du anders machen? Oder würdest du etwas anders machen? Entschuldigung.
Fast alles würde ich anders machen. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil man hätte sich sehr viel Zeit und sehr viel Geld und sehr viele Fehler ersparen können. Trotzdem würde es aber wahrscheinlich zum gleichen Ergebnis führen, wie es heute ist.
Von welchen Personen lernst du heute?
Es gibt verschiedene Mentoren aus verschiedenen Philosophien. Ich schaue mir viele unterschiedliche Philosophien an aus unterschiedlichsten Kulturen. Bin ein großer Fan von einer nicht esoterischen Spiritualität, die also, sage ich mal, ein bisschen wissenschaftlich untermauert ist. Und einer meiner wichtigsten Mentoren ist Kurt Tepperwein, der begleitet mich seit 15 Jahren. Das ist ein großer Meister und ich würde sagen fast erleuchteter Mensch. Von dem lerne ich sehr, sehr viel. Ich lerne aber auch von ganz normalen Leuten. Es muss jetzt nicht immer der große erleuchtete Superguru sein. Man kann auch von Kindern lernen, man kann also vom Nachbar lernen. Also ich lerne vom Leben eigentlich. Das, was es mir bietet, weil alles im Leben ist ja eine Botschaft. Von dem her lernst du jeden Tag vom Leben.
Was hat dich zuletzt berührt?
ein Film über Hunde tatsächlich, den haben wir uns vorgestern angeschaut. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass ich eine ganz schön große Verletzung habe von einem Vorfall, wo ich in der Kindheit war, da habe ich nämlich Rotz und Wasser geheult vorgestern, wo ich festgestellt habe, oh, da hast du aber noch ein paar Aufgaben auch vor dir, wo du selber noch die Decke drüber gelegt hast, wo du mal so ein paar Schmerzen vielleicht verdeckt hast, und vielleicht hat es ja nicht nur mit Hunden zu tun, sondern vielleicht geht es ja auch noch um andere Themen, also da nochmal ein bisschen tiefer reinzuschauen, wo da meine Kinderseele vielleicht noch irgendwo verletzt ist.
Zum Ende, du bekommst ja viel positives Feedback, davon gehe ich aus, beziehungsweise das weiß ich auch, und du bekommst sicherlich auch mal destruktive Kritik. Eine Handlungsempfehlung deinerseits zum Umgang destruktiver Kritik, vielleicht einfach mal zum Ende, wie gehst du damit um? Es ist ja nicht alles immer nur schön und rund.
Nee, überhaupt nicht. Weniger bewerten, sondern mehr beobachten. Das heißt, wenn ich versuche jetzt destruktive Kritiker oder so, vor allem die auch persönlich werden und so, zu überzeugen, zu belehren, dagegen zu gehen. Ja? Where attention goes, energy flows. Und du produzierst damit nie Einsicht oder so. Diese Menschen haben ja eine Agenda, die Menschen haben ja ein Ziel, eine Absicht sozusagen. Es gibt einen Grund, warum Menschen das auch tun. Und es geht eher darum, in eine Beobachterrolle zu kommen. Okay, was tut diesen Menschen weh? Wie geht es diesen Menschen? Was ist in dem los? Also das heißt, weniger Verhalten zu verurteilen und zu beurteilen, sondern eher in den Menschen reinzuschauen und anzuerkennen, okay, das ist ein verletzter Mensch. Also ich habe eine Sache gelernt in den Jahren, Felix, es gibt keine guten und keine schlechten Menschen. Mhm. Es gibt glückliche und weniger glückliche Menschen. Und die Glücklichen verhalten sich auf eine Weise und die weniger Glücklichen verhalten sich auf eine andere Art und Weise. Und das gilt es zu beobachten, wahrzunehmen, und dann kann man damit auch umgehen, ohne dass man versuchen muss, Recht zu haben und den irgendwo hinzubringen, wo er momentan nicht ist.
Lieber Steffen, für all deine ehrlichen Worte, für all deine Ansichten, Meinungen, Haltungen, Ideen, Skills, Erfahrungswerte, für diese Authentizität und für deine, wir beide sehen uns ja an der Stelle, deswegen kann ich es auch sagen, für auch deine gelebte Emotion in diesem Gespräch. Ich glaube auch, dass man das auch auf jeden Fall logischerweise hören wird, aber es ist auch nochmal was anderes, wenn man sich nochmal dazu sieht. Und für all das, was mir in Erinnerung geblieben ist und ich heute nochmal neu kennenlernen und durfte, aber eben auch vor allen Dingen in der Erinnerung, und das ist mein großes Kompliment, an der Stelle bestätigen durfte, abgleichen durfte, für all das, was du heute mitgegeben hast, uns mit auf den Weg gegeben hast, bedanke ich mich von ganzem Herzen. Ich wünsche dir und deiner Bewegung, ich wünsche dir, deiner Familie, deinen Angestellten von Herzen alles Gute. Und ich hoffe, dass wir uns begegnen. Ich hoffe, dass wir vielleicht mal was zusammen, was auch immer das ist an der Stelle, eine Projektidee vielleicht am Wickeln nehmen und verwirklichen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei Hungriges Herz einmal zu verschiedenen Dingen Position zu beziehen.
Vielen, vielen Dank. Wir bleiben auf alle Fälle mal in Kontakt. Und wie alt bist du jetzt?
Ja, es ist gute Frage. Jetzt verraten wir uns an der Stelle mal das erste Mal sozusagen. 41.
41?
41, ja.
Alter Schäde. Siehst aus wie 21, sag mal. Hast du hier einen Filter so eingestellt? Ja. Also es ist großartig, was du machst. Es war mir eine große Ehre und toll, dass sich die Wege wieder so gekreuzt haben. Und ich denke, wir werden bestimmt noch die ein oder andere Sache zusammen machen. Vielen Dank für die ganz, ganz tollen Fragen.
Ganz lieben Dank, lieber Steffen. Alles Gute für dich.
Danke dir.